Hey, ich möchte vor der Predigt auch noch ein kurzes Gebet sprechen für uns. Lieber Vater im Himmel, du möchtest reden und du redest durch mich. Ich bitte dich, um ein guter Kanal zu sein, aber du redest auch direkt mit deinem Geist in die Herzen von jedem, der hier ist. Und manchmal ist das Hören schwieriger als das Reden und ich bitte dich, dass wir gut hören, dass ich höre, dass jeder, der hier ist, auf deine Stimme hören kann, ermutigt wird von dieser Hoffnungspredigt, dieser Adventspredigt und wirklich voller Freude auch auf dich sehen kann, auf Weihnachten sehen kann, auf das, was kommt und was schon längst begonnen hat. Amen. Genau, es ist ja erster Advent. Und in Herborn, ich bin gestern am Bahnhof angekommen, alles leuchtet schön und man kommt so langsam in Weihnachtsstimmung. Ich finde das manchmal ein bisschen schizophren, weil man wartet eigentlich auf Weihnachten, man weiß schon, was passiert. Jesus kommt ja nicht erst in 4 Wochen, Jesus ist ja vor 2000 Jahren gekommen und wir dürfen jeden Tag mit ihm unterwegs sein. Wir müssen nicht erst warten, bis Weihnachten ist, gleichzeitig ist es Adventszeit natürlich eine super Erinnerung, doch nochmal, wenn man nicht gerade komplett vom Weihnachtsstress überladen wird, doch nochmal genau zu überlegen, Moment, was passiert eigentlich, indem Jesus ganz persönlich in unsere Welt, in unser Leben kommt. Und das ist nichts Bedrohliches, sondern es ist die Sensation. Das ist eine, öffnen sich Fenster, öffnen sich Möglichkeiten, öffnen sich Hoffnungen für uns, die wir manchmal in unserem Alltag verlieren könnten oder verlieren sogar, weil viele andere Sachen um uns herum scheinbar größer werden. Und die Chance der Adventszeit ist, da doch nochmal wirklich auf Gottes Kommen, auf Jesu Erscheinen dieser Welt zu sehen und zu gucken, Moment, vielleicht sind meine Probleme doch natürlich real, aber für Gott nicht unmöglich, sondern Gottes Möglichkeiten sind viel, viel größer. Und dieser Text, den wir vorhin schon ein bisschen gehört haben, aber jetzt noch mal etwas vertiefen, der soll diese Hoffnung persönlich bei uns wecken, oder der wird sie wecken, weil es ist Gottes Wort. Und was ich vorhab, aber, dass wir zum einen uns diese Worte von Jesaja anschauen, die, aber wir werden das merken, nicht einfach nur eine schöne Weihnachtsmelodie sind, sondern die ziemlich krasse Realitäten aufeinander prallen lassen. Die Realität von Dunkelheit, von Verlorenheit, von Hilflosigkeit, die wir auch selbst in Deutschland spüren können. Gestern, ich war, wie gesagt, 3 Tage in Gießen, da war jeder in unserem Workshop die ganze Zeit auf dem Handy und guckte, was jetzt in der Stadt so los ist. Gibt wahrscheinlich Schlimmeres. Ich dachte auch in Berlin, ich fühlte mich fast wie zu Hause. Wir haben solche Sachen ja auch gelegentlich. Und wir werden auch sehen, dass es schlimmere Situationen gibt auf der Welt. Ich komme jetzt, wie gesagt, gerade frisch aus der Ukraine wieder zurück. Das relativiert manche Sachen so ein bisschen. Und das möchte ich auch der Transparenz halber sagen, dass meine Brille, an die ich auch an diesen Text rangegangen bin, aus der Brille von jemandem, der in der Ukraine sitzt, Menschen verloren hat. Wir saßen in Odessa, mittendrin war Stromausfall, da war Dunkelheit nochmal, hatte eine andere Bedeutung. Und da hatte Leere, nachdem Angehörige genommen wurden, nochmal eine andere Bedeutung. Auch das gibt es hier auch, aber dort nochmal etwas kompakter tatsächlich. Und das ist die Brille, an die ich an diesen Jesaja-Text herangegangen bin persönlich. Ich möchte erstmal ihn mit euch so angucken, aber dann auch, je nachdem wie viel Zeit wir haben, ein paar Hoffnungsbeispiele nennen, wie in dieser Dunkelheit Jesus hineinleuchtet und Christen hineinleuchten, dort in der dunklen Ukraine im Moment, als Ermutigung für uns, dass wir nicht uns ergeben unserer Dunkelheit, unseren Problemen, sondern die Hoffnung, die Jesus uns mit hineinnimmt und die diesem Kind in der Krippe ein Gesicht bekommt, dass wir damit auch Hoffnungsstifter sein können, so nennen wir das in Pankow. Das ist eins dieser Bilder, die ich mitgebracht habe vom letzten Samstag, also nicht gestern, sondern die Woche davor, in Ternopil in der Westukraine. Ihr seht schon diesen Mix aus Dunkelheit und Licht. Und es ist ein bisschen symbolisch, dass in einer Dunkelheit das Kreuz und Gottes Gegenwart hell leuchten kann und Orientierung geben kann. Der Anlass hier war ein ziemlich bedrückender Anlass. Es war einmal im Jahr wird ein Gedenkfeier passiert oder ein öffentliches Gedenken. Hier sind schon einige Leute nach Hause gegangen zu dem Holodomor, zu dem Aushungern des stalinistischen Regimes von über 7 Millionen Ukrainern, die gestorben sind in den Anfang der 30er Jahren. Das ist ein Trauma, was in der Bevölkerung ist und was auch zur ukrainisch-russischen Geschichte gehört. Und es gibt einmal im Jahr diese Gedenkfeier und es wurde dann auch viel vorgespielt von Kindern, die hungernde Kinder nachgespielt haben. Gleichzeitig passierte das in einer Stadt, die gerade ganz frisch traumatisiert wurde. Das werde ich nachher erzählen. Wer die Zeitung gelesen hat, in der vorletzten Woche hat mitgekriegt, dass da über 30 Menschen bei einem großen Bombenangriff umgekommen sind. Das heißt, es war gerade noch, es wurde zu der Zeit immer noch nach Toten gesucht im Geröll. Andere waren schwer verletzt im Krankenhaus und gleichzeitig kam diese ganze Geschichte wieder hoch von vor 80 Jahren oder 90 Jahren quasi. Und in dieser ganzen Gemengelage aus Dunkelheit, aus Schwere, das waren auch die Tage, wo diese ersten Entwürfe des Friedens, Kapitulationsplans rumgingen und eine sehr große Verunsicherung war. Also drei Sachen kamen zusammen. Geschichte, aktuelles Trauma und dann diese unsichere Zukunft. Und gleichzeitig leuchtet das Kreuz mitten hinein in diese Situation. Und das ist so ein bisschen nicht nur ein Bild, was ich mitbringen möchte, sondern auch Hoffnung aus später aus vielleicht ein, zwei Beispielen. Aber bevor wir dorthin gehen, ist mir wichtig, dass wir uns anschauen, was der Prophet Jesaja sagt. Weil er bringt wirklich diese beiden Realitäten auch in unserem Text zusammen. Diese Dunkelheit, diese Hoffnungslosigkeit, auch eine Kriegssituation wahrscheinlich. Und die bringt er zusammen mit der Hoffnung, die nur Jesus bringen kann. Und die uns zur Verfügung steht natürlich auch. Lass uns nochmal schauen. Wir sehen ein Volk, und es geht erstmal hier um das Volk Israel, aber die Prinzipien sind bei Gott die gleichen. Das Volk, das im Finstern wandelt, gerade schon so ein bisschen diese Metapher von Finsternis beschrieben, und ihr kennt es vielleicht auch, wenn Dinge im Herzen weggerissen sich anfühlen, Träume zerplatzen, man Angehörige verliert und es einfach finster zu sein scheint. Aber dieses Volk, das sieht ein großes Licht. Und dieses Volk, das weiß genau, wie es unterwegs ist in Finsternis, über denen, die wohnen im finsteren Lande. Das ist ihre Lebensrealität. Aber über denen scheint es hell. Also wir sehen so einen krassen Gegensatz zwischen Dunkelheit, zwischen Finsternis, in der man auch wohnt. Ja, die sind nicht nur, es geht nicht mal kurzes Licht aus, sondern die wohnen in Finsternis, steht hier. Aber über denen, und jetzt ist Gott derjenige, der ein Licht anknipst, da wird es hell. Ich weiß nur, als ich in Odessa vom Zug kam, am letzten Woche Sonntagmorgen, die ganze Stadt war finster, weil komplett Stromausfall war. Und ich bin dann irgendwie zu meinem Hotel und im Hotel war es finster. Die hatten zwar einen Generator, aber der reichte gerade dazu, so eine Lichterkette am Treppengeländer anzumachen, damit man nicht hochflog. Und dann hatte man so eine kleine Funzel, die man selber anzünden musste. Hier macht Gott das Licht an. Und er macht ein helles Licht an in dieser Metapher. Er möchte ein helles Licht anmachen in deinem Leben, egal wie dunkel oder halbdunkel oder ein bisschen dunkel sich anfühlt. Das ist die Verheißung von Weihnachten. Lass uns mal weiterschauen. Weil es ist ein Licht, was nicht einfach nur Orientierung gibt, weil Licht ist praktisch, man sieht was. Sondern dieses Licht ruft auch eine innerliche Freude hervor. Es ist mehr noch als die schönen Weihnachtsbuden in Herborn zu sehen, sondern eine tiefe, tiefe innere Freude. Schaut mal, drei Bilder werden genannt für diese Freude. Vers 2. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte. Ist uns möglicherweise hier, wo die Supermärkte immer alles haben, vielleicht nicht mehr ganz so vertraut, aber überlegt mal, gerade unter diesem Hintergrund oder wenn man darauf angewiesen ist, dass das Essen, was man bekommt, aus dem eigenen Garten, aus der eigenen Ernte kommt und da kommt endlich was und es ist gar nicht ein trockener Sommer oder ein verregneter Sommer, sondern da ist eine reiche Ernte und man freut sich darüber, dass man nicht nur genug hat für heute, sondern dann, dass auch der Winter hauptsächlich abgedeckt ist. Und man freut sich darüber. Das Gegenteil von dem, was dieser Holodomor ausgelöst hat, dass das bisschen Ernte, was die ukrainischen Bauern in den 30ern hatten, ihnen auch noch weggenommen wurde. Sondern hier ist eine reiche Ernte, eine Freude, die daraus entsteht, dass Gott eindringt in diese Welt und dass Gott Veränderung schafft. In deinem Leben ist das möglich. Nicht einfach nur, dass man ein bisschen mehr Perspektive bekommt durch Licht, sondern er möchte dein Herz berühren. Er möchte, dass dein Herz sich freut und springt, jubelt. Die Ernte. Und das zweite Bild, man ist fröhlich, wie wenn man Beute austeilt. Sie hat natürlich auch wieder in Situationen hereinversetzen, dass da irgendwo ein Kampf stattgefunden hat oder sowas und es gab anscheinend eine tolle Beute. Weiß ich, für mich ist es nicht ganz so ein attraktives Bild, aber gut, wenn das jetzt hier von Jesaja verwandt wird, um eine Freude darzustellen, dann kann ich mich auch darauf einlassen. Immerhin nimmt er ja mehrere Metaphern, weil die Freude so wichtig ist zu illustrieren. Und anscheinend Beute war ein großer Grund zur Freude. Oder, und das ist in Vers 3, da sieht man, dass das Unterdrücken, das drückende Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und der Stecken des Treibers zerbrochen wurde, wie einmal in der Vergangenheit am Tage Midians. Bild ist folgender, da geht es um Sklaverei, da geht es um Unterjochung, da geht es um nicht mehr selbstbestimmt leben können, um kontrolliert sein von anderen. Hier ganz klar einer Besatzungsmacht können natürlich auch alle möglichen anderen Sachen sein, die uns gefangen nehmen, eigene Süchte, eigene Dinge, denen man sich vielleicht auch hingegeben hat. Und Gott möchte das aber zerbrechen. Und möchte wir Gefangene freisetzen quasi, das ist steckt im Grunde in dem dritten Vers. Und was für eine Freude, ich kriege regelmäßig Handyvideos, wenn Gefangene-Austausche in der Ukraine stattfinden und Leute nach Hause kommen, zum Teil nach einem Jahr, nach zwei Jahren in russischer Kriegsgefangenschaft und wie eine Freude da ist, wenn sie ihr Telefon nehmen und meistens zuerst ihre Mutter anrufen und Tränen. Da ist eine Freude, wenn Unterjochung weg ist. Ernte, Beute, Freiheit und ein großes Licht. Also wir kriegen eine ganze Menge Metaphern, dass Weihnachten was Gutes ist und vieles Gute möglich ist. Lass uns nicht zu wenig erwarten von diesem Gott. Lass uns nicht Weihnachten einfach nur als Ritual oder als alle Jahre wieder nutzen, sondern als eine Erinnerung, dass eine lebendige Hoffnung, nicht eine tote oder halb langweilige, sondern eine lebendige, gute Hoffnung, wie ein helles Licht, wie eine fröhlich machende Ernte und so weiter möglich ist. Und hier sieht man auch, also wie gesagt, aus der Perspektive von Ukrainern, wo man überall Soldaten immer wieder antrifft, wo man auch weiß, es sterben jeden Tag Leute an den Frontlinien. Leute sind ja mit dem Handy verbunden, auch mit ihren Angehörigen, die an der Front sind und kriegen mit, wie Dinge explodieren. Und hier geht es auch um Stiefel, der mit Gedröhn einhergeht, jeder Mantel durch Blut geschleift. Und die gute Nachricht ist, diese ganzen Dinge, die werden verbrannt, die kommen weg, weil die nicht mehr gut sind. Gott räumt auf das ganze Schlechte und übertragt man jetzt vielleicht diese Metapher auf irgendwas in eurem Leben. Dinge, die stressen, die Stress machen, die lösen sich manchmal oder lösen sich nicht unbedingt direkt in Luft auf, aber Gott macht uns frei von dem Druck, den die auf und aus uns aufüben, von der Kontrolle, die sie über uns haben. Und letztendlich am Ende der Zeiten, der Vers ist ja auch so ein bisschen prophetisch ausgerichtet, da Da wird es keinen Schmerz mehr geben und kein Leid mehr geben und keine Tränen mehr geben, steht in Offenbarung. Also es ist so ein bisschen, wir erleben Dinge jetzt und wir erleben ganz viel später, aber wir stehen in der gleichen Verheißung. Und Jesus kommt nicht erst, sagte ich vorhin ja schon, nicht erst in 4 Wochen, sondern Jesus ist jetzt da und Befreiung von was auch immer dich bedrückt, ist jetzt möglich. Und ich sagte schon, die Hoffnung ist deshalb lebendig, weil die Hoffnung eine Person ist. Die Hoffnung ist ein Kind. Wenn wir weiterlesen, und das sind Verse, die ja auch vertont wurden, die man möglicherweise schon mal gehört hat. Uns ist ein Kind geboren, und übrigens, denn, also das ist, ja, wir waren gerade bei den Stiefeln, die verbrannt werden, weil sie nicht mehr gebraucht werden. Und hier kommt der Grund dafür, warum wir das hoffen können. Denn uns ist ein Kind geboren. Das ist die Grundlage dafür. Und diese lebendige Hoffnung, die nun in dieser Krippe liegt, der ist uns gegeben, dieser Sohn. Der steht der Rettung der Welt zur Verfügung. Das ist Gottes Sohn. Und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und man könnte jetzt viel über die einzelnen Worte da auch sagen, die hier als Titel gegeben werden. Es sind so Versuche, auch wieder Metaphern, Bilder zu malen. Wunderrad, komisches Wort eigentlich. Was ist ein Wunderrad? Aber einfach, wenn man die beiden Hälften mal nimmt, ist jemand, dem nichts unmöglich ist, der Wunder tun kann, der Dinge mal tun kann, über die wir staunen, die wir uns selber nicht vorstellen können, der alle Weisheit hat. Ein Rad ist ja in der Regel, ist ja was Weises. Und wenn man weitergeht, auch die Einzelteile oder die Zusammensetzung, ein Held, jemand, der wirklich triumphiert, der sich nicht kleinkriegen lässt, der nicht resignieren muss vor dem, was uns vielleicht zu groß erscheint, sondern der wirklich der Held an der Stelle ist. Und der ist Gott selber kommt. Und auch hier sieht man die Göttlichkeit dieses Kindes, dass das Kind selbst als Vater bezeichnet wird. Also ist ja sowieso schon schwierig, Vater, Sohn und Heiliger Geist irgendwie zusammenzudenken, aber man sieht hier definitiv, das ist eine Einheit. Das ist nicht der Vater hier drüben und das Kind da, sondern nein, das Kind ist selber ewiger Vater auch mit, auch wenn das manchmal in unsere Köpfe, also ist, glaube ich, für meine ist es jedenfalls zu groß, für mein Herz geht es gerade so, ich kann das versuchen zu glauben und freue mich darüber, dass es so ist. Und dann Friede führst. Bei allem Wünschen um Frieden, und wir wünschen uns Frieden hier in Deutschland, wir wünschen, dass es friedlich bleibt, auch gerade bei Bildern wie gestern oder von wo auch immer, bei Reden, die man hört. Wie gesagt, wir wünschen uns, dass auch in Europa Friede bleibt, da wo er eben noch im Moment noch ist, und Friede einkehrt, wo er im Moment nicht ist. Und auch da sind wir bei diesem Kind in der Krippe, was die lebendige Hoffnung ist, an der richtigen Adresse. Weil er ist derjenige, der Frieden nicht nur geschaffen hat, sondern Epheserbrief sagt, er ist unser Friede. Und wenn man weiterliest auf seine Herrschaft, diese Herrschaft wird groß und des Friedens wird kein Ende haben. Das ist nicht mal eben so ein kurzfristig ausgehandelter Deal, der dann irgendwann wieder in die Brüche geht, kein Waffenstillstand oder kein so, sondern es ist ein ewiger und ein wahrhaftiger und der tiefe Friede, den wirklich nur er geben kann. Den kein Mensch irgendwie sich ausdenken kann oder aushandeln kann, sondern die Hoffnung wirklich ist, und das ist für Menschen, nochmal jetzt, ich gucke mal aus oder habe immer wieder meine Gespräche in der Ukraine vor Augen. Manche können sich nicht vorstellen, dass es gut wird oder dass es besser wird, sondern da ist so ein bisschen Hoffnung, dass es stoppt vielleicht. Und dann gibt es aber diejenigen, die ganz fest mit Jesus unterwegs sind und die sagen, egal was passiert, Gott ist derjenige, der regiert. Der ist derjenige, der Frieden schafft. Auch wenn wir das vielleicht hier noch nicht ganz greifen können, aber er macht mein Herz friedlich, weil ich weiß, egal was passiert, Gott ist derjenige, an den ich mich letztendlich wirklich halten kann. Da helfen uns keine Freunde im Westen oder keine so, sondern Jesus ist das. Und das ist kein frommes Gerede, sondern es ist bei den Leuten, die eigentlich allen Grund hätten zu zweifeln daran. Und auch viele Soldaten haben viele haben gelernt zu beten, andere haben ihren Glauben verloren in dieser Zeit, muss man auch sagen. Aber die Leute hätten Grund zu zweifeln und es gibt eine ganze Reihe, aber die festhalten, sagen, Jesus ist der einzige Grund, weshalb ich hoffen kann, leben kann. Manchmal etwas, was uns in Deutschland so ein bisschen abhanden geht, vielleicht, weil es so viele andere Möglichkeiten gibt, die uns Sicherheit geben können. Jesus ist derjenige, der einen Frieden schafft, der kein Ende hat. Und wenn es darum geht, auf den Thron Davids zu steigen, David war sein biologischer Vorfahre, aber David war auch derjenige, den Gott eingesetzt hat als König, damals über Israel, aber auch mit einer prophetischen Perspektive hin, die Herrschaft in dieser Welt und in alle Zukunft von diesem Thron ausgehen wird. Und das wird hier beschrieben, darauf wird Bezug genommen. Und es ist eine gute Herrschaft. Manchmal ich lese auch Internetartikel, wo Christen unterstellt wird, er strebt die Weltherrschaft an aus irgendeiner komischen Reich Gottes Vorstellung heraus. Hier geht es wirklich um was ganz anderes. Hier geht es um eine gute Herrschaft, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit, nicht nur mal eben kurzfristig und so weiter, sondern bis in alle Ewigkeit. Solches wird tun. Nicht nur sowas hat vielleicht mal vor, wenn es gut läuft. Oder das wäre jetzt mal so ein Vorschlag. Sondern solches wird tun. Der Eifer des Herrn Zebaoth, also Gott selber, der Herr der Herrscharen, bedeutet Zebaoth. Also wir sind so ein bisschen in dieser Spannung zwischen, okay, Weihnachten uns vorbereiten, auf der anderen Seite die Zusagen, dass in Zukunft definitiv Jesus regiert und Recht sprechen wird, richten wird, gerecht handeln wird, Frieden schaffen wird. Und er greift ein in unsere Dunkelheit, aber auch noch nicht, dass er alles komplett jetzt wegnimmt. Aber er macht auf jeden Fall schon mal Licht an. Und nach verbessern sich auch Situationen um Menschen herum, die mit ihm unterwegs sind. Manches lässt sich nicht umkehren, wenn man jemanden verloren hat, wenn man auch Konsequenzen erlebt seines eigenen Handelns in der Vergangenheit. Das bleibt wahrscheinlich erstmal so eine Weile auch da. Aber wir müssen nicht mit einer Eingeschränktheit, mit einer Unterjochung leben, sondern können hoffen, voller Grund, weil diese Hoffnung nämlich lebt als Kind in der Krippe, dass Gott hineinbricht in unseren Alltag, in unsere Situation. Ich habe vergessen, auf die Uhr zu gucken, wann ich angefangen habe. Kann mir jemand sagen, wie viel Zeit ich noch habe? Als weiter, genau, als sagt ihr ja, ne? Das ist, ja, da kann ich, okay. Ich möchte euch, nachdem wir den Text angeguckt haben mit seinen Metaphern, doch nochmal in so eine Realität reinnehmen von letzter Woche nach Ternopil. Weil diese beiden Welten kommen zusammen, diese Welt der Dunkelheit, des Zerbruchs, des unendlichen Leides auch. Und wir werden aber auch sehen, wie Christen, die diese Hoffnung leben, wie die gehandelt und als mit der Ersten waren, die geholfen haben. Wir werden diese Hoffnung lebendig sehen, in Action sehen. Das sind jetzt zwei kurze Videos, die ich zeigen werde. Wie gesagt, ist woanders, aber es ist der gleiche Gott, der uns bei uns hier auch sein kann. Bin ich hier wieder rückwärts? Genau. Also das ist vorletzten Mittwoch am 19. November in Ternopil passiert. Das ist ein Video von dem Tag und den Tagen danach. Es war ein neunstöckiges Gebäude und die oberen drei Stockwerke wurden getroffen. In anderen Nachbarhaus ist eine Drohne, eine Scharrette eingeschlagen, wo noch der Benzintank auch voll war. Es fing an zu brennen und Leute kamen nicht aus diesem brennenden Haus raus, ähnlich wie wir es jetzt auch gesehen haben von Hongkong. Am Anfang waren 20 Leute, wurden aus den Trümmern geholt und nach immer mehr, immer mehr. Und wir haben dann gesprochen mit dem Leiter von den Einsatzkräften, von der Feuerwehr, von den Hochkletterleuten. Sie haben aus 9 quasi Bundesländern oder Regionen die besten Helfer angekarrt und wirklich so einen Großeinsatz gemacht, um noch den letzten irgendwie zu finden, der unter dem Geschütt war. Und viel Hoffnung ist kaputt gegangen. Ein Vater stand 3 Tage da und wartet, dass irgendwie doch noch seine Kinder oder seine Frau ausgebuddelt werden aus diesem Geschütt. Das waren, glaube ich, über 600.000 Tonnen Geschütt, was weggeräumt werden musste. Und ein Vater stand da und wartete und wartete und wartete. Und am Ende wurden doch nur Leichen geborgen. Also Dunkelheit ist real. Und es war dann einen Tag später, wie gesagt, das war jetzt, was ich dann aufgenommen hatte, geht gar nicht mal so um den Ton, sondern es ist nach wie vor diese Situation des Bergens, des Rettens. Und gleich seht ihr eine Gruppe Christen, die steht, die ich dann auch, oder die dann ein Interview macht, die mit als Erster am Ort waren. Warte mal, komm. Genau. Die Mädels hinten und auch hier der Herr mit dem Billy Graham blauen Hemd, die erzählten, dass, weil die in der Nähe wo gewohnt haben, die haben den Einschlag gehört und sie hatten eine Organisation, die immer auf gepackten Koffern sitzt, die immer sofort einsatzbereit ist mit Essen, mit allen möglichen anderen Sachen. Und die sind noch, bevor die Feuerwehr überhaupt angekommen ist, hatten die schon aufgebaut, die Versorgung der Hilfskräfte. Ihr hattet vorhin im anderen Video die ganzen Hilfskräfte gesehen, die Feuerwehrleute, Einsatzkräfte. Es gab dann genauso viele Leute, die Essen mitgebracht haben. Die ganzen Gemeinden kamen aus der Stadt, kamen zusammen und brachten jede Menge Essen. Und es waren Christen, die dann Evangelium gesagt haben, aber vor allen Dingen auch geholfen haben, mit angepackt haben und die Feuerwehrleute unterstützt haben, die Helfer unterstützt haben, von allen möglichen Denominationen. Anderer Kollege, der ist aus dem Bild gelaufen, der war vorhin noch da, der Pastor, bei dem ich gewohnt habe, bei dem klingelte ständig das Telefon, die Stadtverwaltung hat angerufen, kannst du Wohnungen besorgen, weil wir müssen jetzt Leute irgendwo anders unterbringen. Und auch da liefen die Drähte heiß zwischen den Gemeinden und haben gemerkt, wo sind Wohnräume, wo können wir die Leute aus den Nachbarhäusern unterbringen oder die aus dem Krankenhaus kommen. Und es waren Christen, die an der Stelle reagiert haben, an der Stelle im Einsatz waren, an der Stelle als Seelsorger auch vor Ort waren. Das nimmt den Schmerz nicht weg. Aber das ist lebendige Hoffnung in den Situationen. Das waren Christen, die nicht gesagt haben, hups, da war eine Rakete, ich gehe schnell woanders hin, weil war ja auch Quatsch, jetzt kam erstmal keine, jetzt ging es darum zu retten. Aber die dann gesagt haben, nee, ich verkrieche mich nicht einfach nur in meine eigene Wohnung, sondern ich gehe hin und waren mit von morgens bis abends da. Ich habe ihn am nächsten Tag wieder getroffen, den Herr mit der blauen Weste. Und ich sage, hast du geschlafen? Nee, ich habe die ganze Nacht war ich da beim Stand und habe da mitgeholfen. Und andere auch, die nicht müde wurden, dabei zu sein, zu helfen. Es waren auch Gemeinden, die Gemeindemitglieder verloren hatten. Wir haben mit 6 Teams, Gemeindeleitungsteams von verschiedenen Gemeinden arbeiten wollen während dieser Tage. Und bei 2 Teams, die sind dann nicht mehr gekommen nach dem ersten Tag, nicht weil das Seminar so schlecht war, sondern weil tatsächlich Älteste die Älteste beerdigt haben aus ihrer Gemeinde. So schnell geht das da eben auch, dass sich Gemeinden verändern, dass Leute weggenommen werden. Wir sehen Dunkelheit. Aber wir sehen auch Leute, die eine Hoffnung haben, die wissen, dass ihre eigene einzige Hoffnung, in die sie überhaupt ihren Glauben und wo sie ihre Kraft rausziehen können, Jesus selber ist. Das lebendige Kind in der Krippe. Und ich hätte noch mehr Geschichten, wie gesagt, ich bin mit der Zeit, bin ich jetzt nicht ganz sicher, von Menschen, von Pastoren, aber auch von ganz normalen Christen, die die ganzen 4 Jahre über geholfen haben, Ärmel hochgekrempelt haben, nicht aus dem Land gegangen sind, sondern gesagt haben, nee, ich bin hierher berufen und ich bringe Hoffnung. Wir waren unterwegs in einer Region der Ukraine, die für einige Zeit besetzt war von der russischen Armee, die, wo sich aber raus zurückgezogen hat und die ganzen Häuser kaputt waren. Und es sind christliche NGOs, christliche Gemeinden, die hingehen, die Baumaterial organisieren von Freunden aus dem Westen und die diese Häuser wieder aufbauen. Und die dann in jedem dieser Orte, Freund von mir, der es hat in jedem dieser Orte war er mit Evangelisationstrupps unterwegs, wo sich Gebetszellen bilden, wo sich kleine Gemeinden, nicht hier große Gemeindehäuser, das so, sondern manchmal 10 Leute treffen oder 20 Leute treffen und beten und beten und arbeiten, beten und helfen. Und noch viel, viel mehr Geschichten von Christen, die eben nicht locker lassen, sondern die sich nicht zurückziehen. Es gibt auch einige, die Angst haben tatsächlich. Es gibt viele junge Männer, die nicht mehr aus dem Haus gehen, weil sie Angst haben, auf der Straße quasi verhaftet zu werden, an die Front geschickt werden. Auch das haben wir erlebt. Dass manche Seminare oder manche Gruppen sind nicht mehr gekommen, weil die tatsächlich Angst hatten. Aber andere sehen wir, die an der Stelle losgehen und helfen und Gemeindehäuser umräumen, um Versehrte, um Witwen-Waisenarbeit zu machen und vieles andere. Jede Geschichte wird jetzt zu lang dauern, aber ihr kriegt so ein bisschen das Bild. Und es geht nicht darum zu sagen, die sind irgendwie besser als wir. Nee, die haben einfach eine ganz andere Situation, der sie sich stellen müssen. Sie haben auch Zweifel und sie haben Angst, aber sie haben erlebt, das, was Jesaja hier schreibt, nicht einfach nur ein schöner Weihnachtstext ist, sondern dass das Licht wirklich scheinen kann hinein in die Dunkelheit. Das Licht Gottes hineinscheinen kann in ausweglose Situationen. Sie haben erlebt, dass diese Freude wirklich real sein kann. Und wenn man in Gottesdienste geht, wo Anbetung passiert, wo gesungen wird, da stehen die Leute, jubeln Leute, weil das ist das, was sie verbindet mit der Realität Gottes. Wie gesagt, es geht nicht darum zu sagen, die sind irgendwie besser, sondern es geht darum, Beispiele zu nennen, dass es möglich ist, nicht zu verharren in seiner vielleicht persönlichen Dunkelheit, seinen persönlichen Einschränkungen, sondern sich auf Weihnachten nochmal anders vorzubereiten, als nur Plätzchen zu backen, sondern innerlich vorbereiten, dass dieses Kind in der Krippe euer Friedefürst, euer ewig Vater, euer Wunderrat sein kann. Und da wird Hoffnung lebendig und dann wird es Kreise ziehen aus dieser Gemeinde in eure Nachbarschaft und darüber hinaus. Amen. Frohe Weihnachten. Also, wenn es soweit ist.